Herzlich willkommen zu einem neuen Autopodcast. Mein Name ist Chiara Schossenpur, mit dabei ist Philipp Hopf. Wir befinden uns in Zürich. Dieses Mal bin ich auf der Beifahrerseite und der gute Philipp Hopf fährt zu einer neuen Autopodcast-Folge von Hoss und Hopf. Philipp, mein Lieber, ich grüße dich. Wie geht's und wie steht es?
Kian, ich grüße dich auch. Schön, dass wir uns mal wieder persönlich sehen. Toll auch, dass du den durchaus weiten und aufwendigen Weg für dich nach Zürich gefunden hast. Kian und ich haben heute, das können wir sagen, oder?
Ja.
Wir haben heute einen sehr interessanten Podcast, den wir bald haben werden. Und zwar mit Ulf Poschardt. Und ja, meine Liebste, was willst du? Und der gute Ulf Poschardt ist Herausgeber und Geschäftsführer von Welt, Welt Online, Welt TV, Welt am Sonntag. Der ganzen Publizistikgruppe, Politico glaube ich auch noch und Business Insider. Er ist also ein Medienbabbo.
Und auch schon sehr lange in dieser Bubble, was ich so interessant finde und was ihr dann im Podcast sehen werdet. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt zuerst kommt oder ob das Interview zuerst kommt, aber mal so mit jemandem sprechen, der wirklich tief in dieser Bubble schon auch seit Jahrzehnten ist. So.
Ja, genau. Und der hat ja ein krasses Buch rausgebracht, Shit-Bürgertum, welches sich auch auf den Bestsellerlisten in Deutschland befindet. Ist jemand auf jeden Fall, der, man könnte sagen, eine freche Schnauze hat, im Sinne von, er spricht Klartext und er ist sich nicht zu schade, direkte, klare Aussagen zu treffen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, cool, endlich mal mit einem Medienvertreter, der uns auch fair begegnet und auch sagt, hey, ich komme mal zu euch und nicht wie viele anderen die Nase rümpft und lieber irgendwelche bösen Artikel über uns schreibt. Und deswegen machen wir das heute hier in Zürich und deswegen ist der Kian gekommen.
Genau, und ich muss sagen, das Wetter aktuell in Zürich ist, so wie es halt überall wahrscheinlich in Europa aktuell ist, noch nicht wirklich gut. Philipp, wie machst du das mit deinen Routinen? Ziehst du das durch? Es ist ja aktuell auch Ramadan. Du hast ja im letzten Podcast gesagt, du wirst das ausprobieren, fasten. Wie ist das?
Ja, also erstens mal, mache ich jetzt seit Montag. Wenn wir das jetzt gerade aufnehmen, ist es Donnerstag. Ich mache es also jetzt seit 4 Tagen straight durch. Das bedeutet, ich nehme abends, esse ich zu Abend, da sicher auch gut. Und dann gehe ich pennen und dann esse ich den ganzen Tag wieder nicht, bis dann eben so meine Frau, die ist ja Tunesierin und die macht Ramadan, bis die mir halt sagt, da gibt es ja so einen Ramadan-Kalender, ab wann man essen darf. Ich glaube, das verschiebt sich jeden Tag ein bisschen. Ne? Und jetzt ist vielleicht die nächste Frage, fällt mir das einfach oder wie gefällt es mir oder so? Also es geht, ich mache es, aber ich habe auch auf jeden Fall krass Hunger, muss ich dir sagen. Ich denke sehr, sehr oft ans Essen. Ja. Also ja, wir haben jetzt gerade Mittagszeit und ich habe wahrscheinlich schon 50 Mal ans Essen gedacht.
Interessant, Leute. Philipp Hopf ist tatsächlich am Fasten, am heiligen Monat Ramadan. Ich habe es ja auch gesagt, ich mache es diesen Monat das erste Mal. Für mich war tatsächlich und ist tatsächlich nach wie vor nicht das Essen das Schwierigste, weil ich es mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber schon seit Kindheit immer so ein bisschen aufzwingen musste, morgens zu essen oder nach dem Aufstehen zu essen. Und ich kann das immer gut rauszögern. Nur das Trinken ist wirklich so ein Reflex. Ich bin jemand, ich trinke sehr, sehr viel Wasser. Ich trinke auch nur Wasser. Ich trinke eigentlich kaum softe Drinks oder sonst irgendwas. Deswegen, für mich ist das Trinken wirklich das Schwierige. Aber ich finde es cool. Ich finde es mega, mega spannend, dass du es auch jetzt mal gesagt hast. Du machst es mit. Und Philipp, ich habe dir heute ein Thema mitgebracht. Ich würde dir mal das Mikrofon geben.
Ich muss dazu auch noch eine Sache sagen, Kian, weil du das jetzt gerade angesprochen hast. Du bist da der Krassere von uns beiden, weil ich trinke schon Wasser. Ja? Ich weiß, das Original Ramadan, so wie es meine Frau auch macht, ist kein Wasser, keine festen Nahrungsmittel. Ich esse nichts, aber ich trinke Wasser. Ja? Das ist für mich jetzt so, wo ich merke, wenn ich leistungsfähig und fit bleiben muss den ganzen Tag und wenn ich jetzt nicht nur Hunger hätte, sondern auch noch Durst wie Sau, dann wäre es nicht so geil. Deswegen ja, auf jeden Fall Respekt an alle Leute auch, die das durchziehen. Ich finde das auch, was den religiösen Hintergrund angeht, nachzuvollziehen, wie arme Menschen sich fühlen, die eben nichts zu essen und zu trinken haben, finde ich eine ganz tolle Sache. Und deswegen unterstütze ich die Sache gerne und auch meine Frau dabei, das zu machen.
So, ich habe jetzt ein Thema mitgebracht, Philipp. Es ist ein Thema, auf das werde ich sehr, sehr oft angesprochen von Menschen, die auch in der Influencer-Welt sind, sage ich mal, eine Reichweite haben öffentlich, die ich dann vielleicht mal treffe, wenn sie Dubai besuchen kommen, ohne da irgendwen einen Namen nennen zu wollen. Aber die mir dann immer wieder die Frage stellen, das, was ihr da macht in eurem Podcast, was ihr da ausdrückt an Meinung, habt ihr da keine Sorge und warum macht ihr das? Und das hat mich zum Nachdenken gebracht und dann habe ich mit KI so ein bisschen mal recherchiert und ein Thema gefunden, über das ich gerne mit dir sprechen würde, und zwar mit dem Titel Die Illusion der Meinungsfreiheit, haben wir wirklich freie Rede? Und die These dahinter ist, dass Meinungsfreiheit eine Illusion ist und nicht real, da sie durch soziale und wirtschaftliche Mechanismen effektiv eingeschränkt wird. Das ist so erstmal die Grundthese. Und ich muss sagen, in den meisten Fällen, in denen es vor allem um Menschen geht, die in irgendeiner Weise eine Reichweite haben, da würde ich, das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen würde, stimme ich dem zu. Diese Menschen haben zwar Meinungsfreiheit in dem Sinne, dass sie eine Meinung haben können, aber wenn sie diese zu Ausdruck bringen, wenn sie wirtschaftlich an gewisse Sponsoren abhängig sind oder von Sponsoren abhängig sind und diese Sponsoren beispielsweise nicht das Meinungsbild vertreten, was diese Influencer dann öffentlich vertreten würden, dann haben sie wirtschaftlichen Druck, der es ihnen gar nicht erst ermöglicht, diese Meinung so ausdrücken zu können. Sei es ein Influencer, sei es ein Schauspieler, sei es ein Musiker. Also dahingehend wirtschaftliche Einschränkungen, ich glaube, das liegt auf der Hand, oder Philipp?
Ja, also du sagst ja selber, du möchtest da niemanden benennen, aber du kennst ja auch einen Fall, eine Person, die dir bekannt ist, die was mit dir gemacht hat und die danach dann auf jeden Fall einen großen, fetten Vertrag verloren hat. Ja? Und das ist ja das perfekte Beispiel von sowas. Du kannst quasi, das wird ja immer so gesagt, bei uns gilt die Meinungsfreiheit. Du kannst quasi etwas äußern, ja, sag, was du willst, mehr oder weniger. Du kannst auch nicht alles sagen. Es gibt auch Dinge, die sind strafbar, sie zu sagen. Und zwar nur in Deutschland, beziehungsweise in ein paar Ländern in Europas, in Amerika ist es, oder auch in der Schweiz, kannst du diese Dinge sagen. In Deutschland gibt es Dinge, wenn du die sagst oder Dinge in Zweifel stellst, dann kannst du ins Gefängnis kommen dafür. Fragwürdig immer, wenn man davon ausgeht, dass etwas die Wahrheit ist, dann muss man wahrscheinlich keine Gefängnisstrafen dafür ausheben oder dafür verhängen. Vor was hat man Angst? Aber anderes Thema. Aber ganz klar ist es so, du hast Repressalien zu fürchten. Du kannst zwar alles sagen, aber du musst die Konsequenzen tragen. Da gibt es ja auch ein geiles Zitat von Idi Amin. Idi Amin ist ein ja doch recht brutaler Diktator in Afrika gewesen. Und Idi Amin, meine ich, hatte mal diesen Spruch, ich weiß nicht, ob ich ihn 100% hinbekomme, das kann jetzt mal unser Research einblenden auch, den bekannten Spruch von Idi Amin. Es gibt zwar Meinungsfreiheit, aber es gibt keine Freiheit der Konsequenzen oder so in die Richtung. Also sprich, alles, was du sagst, hat nachher Konsequenzen. Ja? Und natürlich, wenn du vor Idi Amin etwas Falsches gesagt hast, dann war die Konsequenz, dass du mit Haken bei lebendigem Leibe an dein eigenes Körpergewicht an Haken aufgehängt wurde. Das war so eine Lieblingsart, wie Idi Amin Leute bestraft hat. Und deswegen, ich bin voll bei dir. Und der Meinungskorridor wird immer enger. Ich weiß nicht, wie du das empfindest in Deutschland.
Absolut. Das ist nämlich die andere Ebene, auf der Meinungsfreiheit in Anführungsstrichen eingeschränkt wird. Du hast einmal die wirtschaftliche Ebene und dann die soziale Ebene. Und zwar durch Cancel Culture. Leute, die etwas sagen, was nicht passt, werden dann plötzlich öffentlich von allen Seiten gecancelt. Und das ist auch etwas, wo ich sage, es muss zu einem gewissen Grad von der Gesellschaft her Verantwortung geben, weil Meinungsfreiheit heißt nicht, alles, was in irgendeiner Weise menschenverachtend ist, alles, was aussprechbar ist, dass es ausgesprochen werden muss. Es muss auch einen Mechanismus dahingehend geben, dass die Gesellschaft sich in eine positive Richtung entwickelt. Und das sollte auch gesellschaftlich passieren und nicht über Kontrollmechanismen. Aber in dem Ausmaß, in dem wir aktuell Cancel Culture haben, in dem, wenn du dich in einer sozialen Bubble befindest, und das befinden sich die meisten Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, sei es eine Tech-Bubble oder eine Gaming-Bubble oder eine Musiker-Bubble oder eine Schauspieler-Bubble, innerhalb dieser Bubbles gibt es auch Meinungen oder einen Meinungskorridor, der so sozial anerkannt ist. Wenn man sich außerhalb dessen bewegt, dann wird man von dieser Bubble, vielleicht auch wenn es nicht direkt unmittelbar wirtschaftlich passiert, sozial nicht mehr so anerkannt. Und dann hat man Probleme, innerhalb dieser Bubble mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Und das ist ein Punkt, den gibt es zwar schon immer, aber ich habe das Gefühl, in jeder dieser Bubbles mittlerweile, jetzt mit Social Media, gibt es immer mehr dieses Gut- und Böse-Denken. Und jeder, der so ein bisschen außerhalb tritt, wird direkt auf die böse Seite gestellt. Und ich kriege es auch wirklich mit durch Leute, mit denen ich spreche, die sagen, ich würde gerne meine Meinung so äußern, aber ich kann es nicht. Ich werde sonst nicht nur vielleicht werde ich nicht wirtschaftlich direkt meine Sponsoren verlieren, vielleicht werde ich nicht Aufträge verlieren, aber ich werde von den Leuten, mit denen ich Tag und Tag zusammenarbeiten sollte, dann nicht mehr so betrachtet und die werden mich dann canceln. Und wie schon gesagt, das sollte zu einem gewissen Grad von der Gesellschaft Verantwortung mit sich geben, dass man sagt, dass so etwas geregelt wird durch die Gesellschaft, durch das Soziale, aber in dem Ausmaß, in dem es aktuell heute passiert, so stark, das ist schon etwas, wo ich nachvollziehen kann, wo ihr wahrscheinlich auch nachvollziehen könnt, warum viele Leute, die eigentlich eine gewisse Meinung haben, Angst davor haben, diese zu vertreten.
Ganz absolut, da bin ich bei dir und es gibt unterschiedlichste Komponenten, dass Menschen das Land verlassen beispielsweise, weil sie sagen, sie fühlen sich hier nicht mehr wohl, weil es zu krass eingegrenzt ist, zum einen, dann definitiv auch der Punkt, dass es eine spürbare Einschränkung gibt und eine Diffamierung, sei dies beispielsweise politisch. Du sagst, du bist AfD-Wähler, dann wirst du teilweise aus Kirchengemeinden ausgeschlossen. Du wirst von Leuten diffamiert, die sagen, nein, in unserem Club, in unserem Fußballverein, ich glaube, das war Eintracht Frankfurt, die gesagt haben, solche Mitglieder wollen wir nicht haben. Also eine demokratisch gewählte und wählbare Partei, wo aber das Demokratieverständnis in der Sekunde aufhört, in der man sagt, okay, ich gehe aus dem Spektrum der mehr oder weniger alle sind gleich linken Parteien raus und wähle was anderes, wirst du diffamiert. Das Gleiche bei der Corona-Pandemie, wenn du dich damals geäußert hast, als Ungeimpfter wurdest du, nicht überall, aber vielerorts, auch massiv ausgegrenzt. Ausgrenzung ist ja damit auch eine Form der Einschränkung einer Meinungspluralität, weil du eben nicht mehr Teil des ganzen Lebens bist. Und Leute haben versucht, dich zu zwingen. Ich denke damals an Joshua Kimmich, den Fußballer vom FC Bayern. Wie krass sie den durch den Dreck gezogen haben, weil der gesagt hat, hey Leute, nee, ich bin anderer Meinung, ich möchte mich nicht impfen lassen. Und wir wissen heute, die Impfung hat ja in keinster Weise und zu keiner Zeit die Ansteckung verhindert, die Übertragung verhindert. Nichts in der Art. Und wir könnten da immer weitermachen beim Thema irgendwie Migration, wie man das bei uns auch gemacht hat. Aber jetzt hätte ich direkt mal eine Frage, du hast sie am Anfang aufgeworfen, Gern. Leute sagen ja super oft zu euch, hey krass, dass ihr euch das traut, das ist echt einmalig, viele andere trauen sich das nicht. Warum könnt ihr eigentlich so frei sprechen oder warum habt ihr keine Angst? Meine Frage an dich, warum hast du eigentlich keine Angst?
Na, ich meine, bei uns liegt es auf der Hand. Wir sind beide finanziell unabhängig, waren es auch lange vor dem Podcast. Den Podcast haben wir als Spaßding gestartet und leben beide in Ländern, in denen wir nicht direkt, sag ich mal, eine Hausdurchsuchung kriegen, wenn wir etwas sagen.
Weiß es. Nächster Punkt, ja.
Was nicht so
Nächster
passt.
Punkt, was der Kian gerade sagt, führe das mal aus mit den Hausdurchsuchungen, ja.
Ich meine, wir haben es schon oft ausgeführt, wir müssen jetzt nicht noch einmal ausführen, aber in Deutschland hast du ja teilweise für Beleidigung Hausdurchsuchungen bekommen. Für mich, Philipp, nochmal eine ganz andere Richtung, in die ich gerne gehen würde. Wer und was entscheidet eigentlich, welche Meinung akzeptabel ist? Also wer entscheidet, wie groß der Meinungskorridor sein darf und welche Meinung aktuell das ist, was gesellschaftlich so anerkannt und sozial so anerkannt wird? Und da gibt es interessanterweise, wenn wir uns Deutschland anschauen, wir haben ja einen riesigen Apparat der Öffentlich-Rechtlichen, unglaublich viel Geld, was da reinfließt und auch, ich meine, eines der Länder, wo prozentual der Anteil der Bürger am meisten die öffentlich-rechtlichen Sender auch so verfolgt, sei es Nachrichtensender, aber auch vom Öffentlich-Rechtlichen finanzierte Subsender. Das heißt, wir haben einmal diese Bandbreite und dann haben wir einmal die Bandbreite über soziale Medien, über Algorithmen, die auch für die meisten undurchsichtig sind, wobei es relativ simpel eigentlich ist. Algorithmen funktionieren so, dass das, was am längsten betrachtet wird auf der jeweiligen Plattform, am meisten abgespielt wird und weiter abgespielt wird und wo dann zusätzlich noch am meisten Interaktion passiert. Das heißt, wir haben einmal diese öffentlich-rechtlichen und natürlich auch privaten Kanäle, aber vor allem in Deutschland öffentlich-rechtliche Kanäle, die ganz klar mitwirken. Mhm. Und dann haben wir die sozialen Netzwerke, die da so ein bisschen eine andere Perspektive ermöglichen. Auch natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Ich möchte da mal an eine Sache erinnern, die jetzt ja auch rausgekommen ist. Und zwar hat der BND, das hast du bestimmt mitbekommen, Philipp, hat jetzt publiziert, dass sie bereits seit 5 Jahren davon ausgegangen sind, dass Covid aus einem Labor in Wuhan gekommen ist. Und das Bundeskanzleramt, beziehungsweise ja, die Bundesregierung, sie dazu aufgefordert, das nicht so zu veröffentlichen. Und wir können uns noch erinnern, da gibt es etliche Einblendungen, dass diese These von den Öffentlich-Rechtlichen, beispielsweise ZDF oder ARD, damals komplett abgestoßen wurden und VerschwörerInnen das ausschließlich so gesehen haben. Und damit ja dann auch ganz direkt zum Meinungskorridor beigetragen haben. So.
Und wie wir es gesagt haben von Anfang an, Leute. Na, von Anfang an, es ist aus einem Labor gekommen, in dem am Covid-Virus-Stamm geforscht wurde, zufälligerweise aus Wuhan. Ihr müsst euch eher mal die Frage stellen, wer war so behindert in der Birne, wirklich zu glauben, dass das nicht die wahrscheinlichere Variante ist? In Wuhan wurde am Covid-Virus geforscht und in dieser Stadt bricht er aus? Nein, nein, nein. Die wahrscheinlichere Variante ist, dass es aus einem Tiermarkt kommt, wo die Chinesen irgendwelche seltenen, exotischen Tiere gegessen haben. Dann ist es vom einen Tierchen im Käfig auf den anderen gekommen. Nein, das ist die wahrscheinlichere Variante. Da erkennt man auch, mal ganz ehrlich gesagt, wie verblödet ein Teil unserer Bevölkerung ist, dass die absolut wahrscheinlichste Variante, nur weil die Medien sagen, das ist die wahrscheinlichste Variante, die Tiertheorie, dass die eher angenommen wird als das Offensichtliche, dass es aus dem fucking Biowaffenlabor kommt in Wuhan, was ja jedem bekannt war und das seit Jahrzehnten geforscht wurde.
Hier wäre jetzt meine Frage zu dir, Philipp. Was meinst du aktuell bei uns in Deutschland? Wer entscheidet den Meinungskorridor und meinst du, dass da jetzt durch die sozialen Netzwerke, durch die Algorithmen auch so ein Push and Pull entsteht, dass es nicht nur eindeutig ist und es früher noch viel eindeutiger gewesen ist?
Also ich glaube, es ist relativ klar, dass der Meinungskorridor Hand in Hand aus einer Mischung von politischen Kräften und dem Medienkomplex kommt. Und je nachdem, welche politischen Posten in den einflussreichen medialen Gebieten entsteht, also wo, in welchem Bereich beispielsweise viele linke Politiker von den Grünen, der SPD, der Linken wichtige Positionen einnehmen, machtvolle, einflussreiche Positionen einnehmen, so steuern sie damit automatisch den Meinungsdiskurs. Und das sehen wir ganz simpel auch in Ländern, wo, nehmen wir mal die Polen, oder die Ungarn, wo eher rechte Parteien aktuell am Ruder sind. Witzigerweise auch aktuell gerade die Länder in Europa mit dem mit Abstand größten Wirtschaftswachstum und Sicherheit. Aber reiner Zufall. Da sehen wir, dass natürlich der Diskurs in diesen Ländern stärker geprägt ist von rechten Meinungsmachern. Ist ganz klar. Also ich will das überhaupt gar nicht bestreiten. In Deutschland wiederum sehen wir, dass wir wissen ja laut Umfragen von T-Mobile damals, die Volontäre gefragt haben, wie viele der Volontäre, der arbeiten in den Mediengesellschaften, wählen Links und Grüne. Das waren irgendwo über 80%. Und gleichzeitig, wenn sie gefragt haben, wer wählt AfD dort? Niemand. Ja, also wirklich zero. Auf jeden Fall nicht Leute, die das offiziell angeben. Und ich glaube, dadurch wird der Medienkomplex stark gesteuert und darüber wiederum über NGOs. Wir wissen ja, wie viel Geld über sogenannte Nichtregierungsorganisationen wie viel Geld von Regierungen in sogenannte Nichtregierungsorganisationen einfließt. Und aktuell hatten wir es ja auch gesehen, die CDU wollte ja eine Anfrage stellen zu 500 ungerade 80 NGOs, was dort läuft, wie diese Gelder verwendet werden, wie hoch sie sind. Und dann hat der Lars Klingbeil von der SPD sofort gesagt, sollten Forschungen oder Nachforschungen in diesem Bereich getätigt werden, werden die Koalitionsverhandlungen mit der CDU sofort beendet. Also für ihn war das so wichtig, dass niemand da reinschauen darf, dass niemand verstehen darf, was eigentlich passiert, dass er sofort mit der Höchststrafe dem Canceln von Koalitionsverhandlungen gedroht hat, was bedeuten würde, dass es Neuwahlen gäbe. Also quasi das Härteste, was er machen kann. Und daran siehst du, wie sehr sie Angst haben, dass die Bevölkerung merkt, was eigentlich in diesem Land abgeht.
Da ist ja jetzt, Philipp, die Frist abgelaufen. Da gab es eine Antwort von der Bundesregierung. In den meisten Anfragen gab es keine Angaben. Es gab beispielsweise bei der Antonio Amadeo Stiftung Angaben, dass jetzt bereits schon in diesem Jahr mehrere Millionen darüber geflossen sind, was per Definition absurd ist. Eine Nichtregierungsorganisation sollte kein Geld von der Regierung kriegen. Das ist so, wie es sein sollte. Merkwürdig, dass das so okay ist und dass das von der einen Seite so akzeptiert wird. Aber
und du weißt, die haben auch schon, die Antonio Amadeo Stiftung hat auch schon Scheiße über uns geschrieben und hat auch schon damals in diesem ganzen Alle werfen Dreck auf uns, haben die sich genauso beteiligt und hatten auch schon mal so einen Videobeitrag gesendet über uns.
Worauf ich jetzt hinaus will, ist noch einmal eine andere Sache. Du hast es ja gerade erwähnt, es gibt jetzt in Europa auch viele Länder, in denen rechte Politiker an der Macht sind. In Amerika haben wir Donald Trump aktuell. Eine Sache, die, wie ich finde, sehr wichtig ist und die ich jetzt mitkriege auf Twitter, Donald Trump macht ja vieles und er macht aber auch vieles, was man ganz klar kritisieren kann. Jetzt verfangen sich aber Leute, genauso wie wir es auf der linken Seite sehen, dahingehend zu sagen, ich muss und werde hinter jedem Punkt, den Donald Trump macht, stehen und kann das auch nicht mehr kritisieren, weil ich mich für diese Seite entschieden habe. Und das finde ich etwas, das ist schade und das sollte nicht so sein und das sollte man auch so anbringen. Man sollte sich immer anhand der neuen Information und seinem Wertekompass entscheiden und nicht in einem Kult befinden, zu sagen, ich bin auf dieser Seite, deswegen muss ich alles, was auf dieser Seite passiert, gutheißen, auch wenn es gegen meine eigenen Interessen geht. Da gibt es vieles, was Donald Trump kritisiert, aber ich meine, das haben auch sehr, sehr viele beispielsweise Grünen-Wähler jetzt erlebt, wo die Grünen noch ganz klar vor zwei Wahlperioden gegen Waffen, gegen Kriege waren und jetzt plötzlich mit einer der lautesten Stimmen, die dafür sind, mehr Waffen in die Ukraine zu liefern, wo du dann merkst, dass die Anhänger dieser eben sagen, okay, ich bin Anhänger dieser Partei, ich setze mich jetzt und bin für alles, was diese Partei macht. Und da ist meine Frage an dich, Philipp, was meinst du, ist jemand oder respektierst du jemanden mehr oder weniger, wenn er mit neuen Informationen seine Meinung ändert oder nicht?
Doch, auf jeden Fall. Also, das ist ganz, ganz wichtig, weil dieses Schubladendenken, das verstärkt sich ja auch immer mehr. Und das ist ja, wenn man sich das mal überlegt, gerade die Liberalen, die sogenannten, sich selbst nennenden liberalen Kräfte in unserem Land, sind ja oftmals extrem borniert in ihrer Sichtweise. Also die haben vieles eigentlich, was damals von Nationalsozialisten, also ich sage jetzt bewusst, Mitgliedern der NSDAP verlangt wurde und das war bedingungslose Treue. Ja, das haben sie immer geschrieben, bedingungslose Treue, auch beim Kampf in der Waffen-SS und so. Jetzt mache ich ein krasses Fass auf, aber ich möchte da mal ein Beispiel nennen. Genau das Beispiel, das der Kian gerade gesagt hat. Wenn man neue Informationen hat, dann sollte man eigentlich seine Meinung auch ändern. Kian beispielsweise ist da ein tolles Beispiel dafür. Wenn er neue Informationen hat, sagt er das und sagt er, hey, ich sehe das jetzt anders als vorher, weil ich habe neue Informationen. Das bedeutet eigentlich, anpassungsfähig zu sein und zu lernen aus Informationen. Diese, ich sage jetzt mal bewusst, Nazi-Denke ist bedingungslose Treue, völlig egal, was passiert, völlig egal, ob sich die Rahmenbedingungen verändern. Ich bleibe immer mit meinen Kameraden zusammen, mit meiner Kameradschaft und damit mit meiner Ideologie. Und gerade das finden wir heute bei Leuten, die offiziell sagen, sie sind die größten Gegner der Rechtsradikalen, der Nazi-Ideologie. Die, die sich als die krassesten Gegner zeigen, haben trotzdem ein krass faschistoides Gedankengut. Und Faschismus oder faschistoides Gedankengut bezeichnet ja, dass du andere Denkweisen außer der deinen eigenen grundsätzlich ablehnst und auch bekämpfst mit allen Mitteln. Also wenn einer nicht denkt wie du, dann ist er ein Feind, dann muss er gecancelt werden, dann muss er fertig gemacht werden, wie es beispielsweise die Antifa in ihrer kompletten DNA zu finden hat. Ja. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, wenn einer, wenn er neue Informationen hat, sagt, okay, ich ändere auch meine Meinung oder auch sagt, ich finde vielleicht einen Politiker gut oder eine Partei gut, aber in dieser und in der Richtung, wie sie sich da bewegen, finde ich nicht gut, um das differenziert zu betrachten. Wie ist es bei dir?
Ich sage, das passiert auf beiden Seiten, Philipp. Ich sehe es die ganze Zeit bei Trump. Es gibt Dinge, die Trump macht, wo er teilweise jetzt Strafzölle erhebt, die er dann am selben Tag wieder revidiert. Bei Kanada hat er jetzt von 25% auf 50%, dann am selben Abend nochmal wieder runter, wo er einfach nur für Unruhe sorgt und wo er wahrscheinlich auch selber, wenn er beispielsweise irgendwelche Dekrete unterzeichnet, wir haben es jetzt zuletzt bei dem Bitcoin-Dekret gesehen oder bei der Staatsreserve gesehen, wo man das Gefühl kriegt, Trump wurde da gefühlt 5 Minuten vorher gebrieft, unterzeichnet das jetzt schnell, hat da nicht viel zu sagen und geht zum nächsten Thema. Und es gibt Leute, die trotzdem dann in diesen Situationen sagen, nee, das ist alles gut, das ist alles genau richtig. Jeder, der was dagegen sagt, ist ein sonst was wird dann diffamiert und runterbeleidigt, obwohl es komplett in Ordnung ist und sein sollte, dass man nicht mit jeder Aussage übereinstimmt, mit jeder Handlung übereinstimmt, auf egal welcher Seite. Und ich habe das Gefühl, das passiert jetzt aktuell aber wirklich immer mehr und immer mehr auf beiden Seiten. Deswegen mein Appell hier an euch, Leute, selbst wenn ihr euch auf einer Meinungsebene mit gewissen Leuten seht, versucht auch diese immer kritisch zu betrachten und versucht auch da nicht immer hinter jedem Wort und jedem Argument hinterherzulaufen, sondern zu sagen, okay, ich betrachte das neutral und ich mache mir selber eine eigene Meinung und es ist auch in Ordnung, wenn ich in gewissen Punkten nicht mit dem übereinstimme. Das ist das Wichtigste.
Ja, finde ich einen guten Punkt. Leute, auch uns gegenüber, ich sehe das auch immer wieder, dass beispielsweise Leute sagen jetzt, hey, ich finde, was weiß ich, das soziale Engagement von Philipp gut, dass er Rentnern hilft, aber dann wiederum bei seinen politischen Themen, da finde ich das teilweise nicht so gut, was er sagt. Ist völlig in Ordnung. Ich habe damit auch überhaupt gar kein Problem. Ich setze mich mit Leuten aller Couleur zusammen, aller Meinungen zusammen und wir können gerne Dinge ausdiskutieren. Damit habe ich überhaupt wirklich 0,0 Problem, solange man respektvoll und argumentativ das Ganze macht und nicht einfach nur mit Ablehnung. Denn Ablehnung ist Schwäche im Diskurs. Das bedeutet also, wenn ich nur sage, mit den Schmuddelkindern, mit denen reden wir nicht. Nein, das ist ein, was weiß ich, ein Nazi, mit dem reden wir nicht. Das ist ein Rechter, mit dem reden wir nicht. Oder aber auch umgekehrt, das ist ein Linker, mit dem reden wir nicht. Das ist immer Schwäche, weil das heißt, du hast keine Argumente und du fürchtest dich auch über den Austausch, dass du möglicherweise unterlegen bist mit deinen Argumenten. Und deswegen ist die einzige Möglichkeit, eine gefühlte Dominanz noch zu etablieren, abzulehnen, ja? Also Leute aus dem Diskurs rauszuwerfen. Da sind wir wieder beim Thema Meinungsfreiheit. Das ist das, was wir heute erleben. Viele haben Angst vor einer neuen politischen Kraft, die kommt. Und die einzige Möglichkeit, die sie noch sehen, ist, diese auszugrenzen, Brandmauern aufzubauen, weil sie argumentativ nicht mehr hinterherkommen. Sie können der Sache sonst nicht mehr Herr werden. Und deswegen ist das der letzte Rettungsring, an den sie sich greifen, ist, okay, wir müssen jetzt genau das machen, was wir dem politischen Gegner vorwerfen. Wir werden jetzt selber zu Faschisten in unserer Denkweise. Wir grenzen alle anderen aus und verkaufen das dann als Rettung vor der Demokratie. Ich denke, Kian, auch so ein weiterer Punkt, das wir aktuell sehen. Wir sehen ganz viele Menschen und Politiker, die überzeugt davon sind, dass sie die teilweise negativsten Dinge tun, immer im Namen der Demokratie. Politiker dürfen nicht mehr beleidigt werden, im Namen der Demokratie. Parteien müssen ausgeschlossen werden, im Namen der Demokratie, weil die versuchen scheinbar alle, die Demokratie abzuschaffen. Ja? Das ist ein weiterer Beleg dafür, den ich sehe, dass wir ganz, ganz dringend dafür kämpfen müssen, weiter einen demokratischen Diskurs zu führen. Und da sehe ich uns beide auch ein bisschen als Vorreiter, weil wir es, wenn ihr so wollt, uns erarbeitet haben, mehr oder weniger. Wir können auch nicht alles sagen, aber ich sag mal, immer noch offen sprechen zu können, was vielleicht sich viele nicht mehr trauen, weil wir nicht abhängig davon sind, ob das jetzt irgendeinem gefällt. Wir haben ja auch keinen Sponsor bei unserem Podcast und wir könnten locker einen haben, aber dann wäre die Möglichkeit da, dass der vielleicht sagt, hey Jungs, also das finde ich jetzt nicht so gut und darüber äußert ihr euch bitte nicht. Ja? Und das kann uns halt keiner sagen, weil wir nicht abhängig sind davon. Wir sind nicht abhängig, wir müssen die Hand nicht aufhalten. Und ich denke, das ist für alle Leute eine super, super wichtige Sache. Werdet finanziell frei, dann könnt ihr offen sprechen. Das ist auch ein Main Point, den wir besprechen wollen bei unserer Arena-Tour. Geht mal auf hossundhopflive.de, dort könnt ihr euch voranmelden. Ich meine, jetzt in den nächsten 7 Tagen geht das dann online. Und das wird einer der Key Points sein. Wie werdet ihr so finanziell frei, dass ihr euch in Zukunft keine Gedanken mehr machen müsst darüber, was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen, um damit quasi immer mit gezogener Handbremse durchs Leben zu laufen?
Finde ich gut, dass du es angesprochen hast. Es ist unglaublich wichtig, dass man sich nicht nur eben seine eigene Meinung bildet, aber auch versteht, wo genug ist bei diesem ganzen Hin und Her, bei diesen ganzen Debatten, die gefühlt ins Leere immer wieder führen, weil die andere Seite einfach kein Interesse daran hat, sich mit offener Meinung und Neutralität einem Thema zu begegnen. Und da ist dann dementsprechend einfach nur wichtig, dass man sich selbst denkt, dass man sich nicht zerfrisst durch solche Themen, durch solche Negativität und sich auf seinem eigenen Pfad der Selbstverbesserung befindet. Und da haben wir ja versucht, mit unserem Buch euch etwas Gutes zu begeben. Und da setzt auch die Tour an. Deswegen, wie schon Philipp gesagt hat, hossundhopflive.de. Schaut es euch gerne an, meldet euch an. Und dann bedanke ich mich, Philipp. War ein toller Podcast. Hast du vielleicht noch abschließend was zu sagen?
Nö, ich finde es immer schön, wenn du kommst. Vielleicht noch letzter Punkt. Leute, Ganz wichtig, es ist nach wie vor möglich beim zweiten Meet and Greet, denn ich werde ja dieses Jahr auch noch nach Dubai kommen. Ihr könnt euch immer noch anmelden bei jedentageinenschritt.de. Ihr gebt die Bestellnummer des Buches ein und dann nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel für das nächste Meet and Greet teil. Es sind immer noch 10 Leute, die teilnehmen können. Ich werde nach Dubai fliegen. Kian wird uns hoffentlich ein geiles Programm machen dort und ich freue mich auf jeden Fall im Oktober, dass wir dann vielleicht mal einen Autopodcast, wahrscheinlich den ersten Autopodcast von Dubai aus machen können.
Vielleicht dann aus dem Bugatti. Freunde, das war's mit der Podcast-Folge. Lasst uns gerne euer Feedback da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.